HR-Info. Redezeit.
Einen schönen guten Abend zusammen. Ich bin Nina Zimmermann und bei dem Thema, das wir uns heute vornehmen, nämlich künstliche Intelligenz, muss ich immer an einen ganz alten Terminator-Film denken mit Schwarzenegger, Sie vielleicht auch, weil die Geschichte ist ja da, dass Skynet, also dieses neuronale Netzwerk, diese Superintelligenz, die Herrschaft über die Menschheit übernommen hat und dann alles in Schutt und Asche haut. Und man guckt diesen Film und denkt so, Gottes Willen, wie waren die so doof, dass sie sich so von einer Superintelligenz erst entwickelt haben und sich dann so überlaufen lassen und sich davor nicht schützen. Und fernab von allem Hollywood-Science-Fiction-Apokalypse-Gedöns in diesem Film wollen wir heute darüber reden, ja, wo stehen denn wir eigentlich gerade? Wie ist die Entwicklung? Und wie bereiten wir uns auf Veränderungen vor? Unser Thema heute in der Redezeit, künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. Wie gucken Sie denn auf alles? Sind Sie gespannt, was sich da alles verändern wird in Ihrer Welt? Haben Sie da eine Vorstellung, was sich überhaupt verändern wird? Oder sind Sie skeptisch, was das alles mit uns macht, auch mit dem Miteinander? Vielleicht auch den Jobs. Über all das können wir reden. Heute debattieren Sie gerne mit. Erzählen Sie unter der 08000 44 1777, unsere Nummer hier im Studio. 08000 44 1777. Oder sehen Sie gerne online auf ndr.de. Da läuft ja zum einen der Videostream zu dieser Sendung und direkt darunter können Sie uns auch eine Mail ins Studio schreiben. Machen Sie gerne mit. Und einen meiner drei Gäste möchte ich jetzt schon mal dazu holen. Zugeschaltet aus Kiel ist Dr. Steffen Brandt, Informatiker, KI-Experte vom Wissenschaftszentrum Open Campus SH. Schönen guten Abend.
Guten Abend aus Kiel.
Wir haben nämlich schon vor ein paar Monaten im März eine gemeinsame Redezeit gehabt. Herr Brandt, da ging es um künstliche Intelligenz, vor allem um den Sprachroboter ChatGPT, also diese Anwendung, diese Software, die eben auch ganz komplexe Texte verfassen kann und deswegen auch von Schülerinnen und Schülern gerne angewendet wird mittlerweile. Und wir hatten uns gefragt, was das für Vorteile mit sich bringt, aber auch welche Probleme und Gefahren da auf die Schulen zukommen. Und da die Entwicklung gerade enorm ist, Herr Brandt, was hat sich denn in den letzten Wochen im Bereich der künstlichen Intelligenz so getan? Also was macht Ihnen vielleicht auch besonders Spaß? Was ist Ihnen aufgefallen? Vielleicht können Sie uns mal so ein paar Entwicklungshighlights nennen.
Ja, also genau, es ist die letzten Wochen wie auch die Zeit vor dem Termin, dem letzten, ähnlich gewesen, dass die Entwicklung rasant vorangeschritten ist. Und ein paar Punkte sind vielleicht, dass, glaube ich, die natürliche Sprache als Interaktion ist die letzten Wochen so ein bisschen stärker ins Vordergrund getreten, dass man da nicht mehr tippt und dann liest, sondern dass man tatsächlich spricht mit dem Bot und der auch antwortet. Da gibt es auf iPhone zum Beispiel im iPhone Store gerade eine App, die Call Any heißt, die man sich umsonst runterladen kann, wo man einfach einen Gesprächspartner dann hat sozusagen. Eine andere Sache, die so ein bisschen aufkommt, ist, dass man tatsächlich den Sprachmodell Aktionen wirklich ausführen lässt, also Code ausführen lässt. Das sind dann die sogenannten Plugins oder auch Agenten, die einem nicht nur Text geben, sondern eben auch dann Code generieren und zum Beispiel einem bei OpenTable einen Tisch reservieren können. Oder da kann man sich verschiedenste Aktionen vorstellen, kann so weit gehen, wie gesagt, das Code auf dem eigenen Rechner, alles, was man mit Programmen auf dem eigenen Rechner machen kann, kann dann halt das Modell erzeugen und auch ausführen, je nachdem, welche Berechtigung man ihm geben will. Und eine andere Sache, die dritte Sache, die ich vielleicht mal auffallen würde, ist, dass die Schätzung der Modelle immer kleiner oder es ist immer weniger Rechenaufwand benötigt. Mhm. Und also einerseits das Trainieren der Modelle ist deutlich günstiger geworden und andererseits auch das Schätzen der Modelle ist unglaublich viel effizienter geworden, sodass man, wenn das so weitergeht, und es gibt schon die ersten Sprachmodelle, die tatsächlich auf dem Handy laufen, auch größere jetzt, da gab es auch die letzten 2, 3, 4 Wochen unglaubliche Entwicklungen. Und das ist, glaube ich, so eine andere Sache, die relativ technisch erstmal scheint, aber die, glaube ich, eine große Auswirkung haben wird in hinsichtlich dessen, wo die Modelle laufen und wie speziell sie zum Beispiel auch feingetunt sind, dass sie halt auch genau auf unsere individuellen Bedürfnisse halt trainiert sein können. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Aspekt.
Als Informatiker sind Sie da so ein bisschen wie der Bär im Honigtopf gerade, es klingt so.
Ja, also es ist aber auch anstrengend, weil alleine da ein bisschen up-to-date zu bleiben. Also ich komme kaum dazu im Moment, die Paper zu lesen. Das ist wirklich mehr so Querlesen, was ich dann noch versuche, weil ich auch nebenbei ja noch ein paar andere Sachen habe, die ich eigentlich mache, jetzt bei uns die Kurse oder sowas. wo man das auch einbinden muss, auch gerade mit ChatGPT, eben bringe ich den Leuten jetzt noch das Programmieren bei und da ist nicht natürliche Sprache jetzt sowieso demnächst irgendwie die eigentliche Programmiersprache. Es geht mehr und mehr auf jeden Fall in die Richtung, gerade mit den neuen Plugins auch von GitHub, die ich jetzt auch, da kommen jetzt so die ersten Beta-Releases, wo man früher noch auf der Waitlist war, die auch noch wieder mehr können. Und auch die auch immer besseren Code produzieren. Und dann muss man es dann wirklich noch lernen. Was bringe ich meinen Studierenden im Einführungskurs bei? Solche Sachen muss ich mir auch Gedanken drüber machen.
Und ist es nicht mit der Erhebung des Vorlesungsverzeichnisses schon wieder obsolet, weil die Entwicklung schneller war? Das stelle ich mir wirklich herausfordernd vor. Wenn ich am Anfang das sage mit Skynet und an, aus diesem Film Terminator denke, dann ist das für Sie hysterisch, oder?
Ja, sagen wir mal so. Also ich, bei mir hat sich so ein bisschen die Aufregung gelegt, irgendwie gefühlt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man kann ja nicht dauernd in diese Dystopien denken. Kommt jetzt morgen die Singularität und löscht uns alle aus sozusagen. Und ich habe tatsächlich selbst weniger, das ist was sehr Subjektives ja auch, selbst weniger und weniger Angst davor, was diese technischen Möglichkeiten angeht. Und ich hatte es im Vorgespräch ja schon mal gesagt, was mir mehr Angst macht, ist, wie wir Menschen damit umgehen, beziehungsweise was das mit uns Menschen im Umgang miteinander macht. Also wir haben es ja die letzten 2-3 Jahre schon gemerkt, durch die ganzen Bots, die auch Telegram, wo auch immer unterwegs sind, die natürlich bestimmte Meinungen auch verstärken, dass wir dann in solche Blasen uns entwickeln und die auch zu Polarisierung ganz stark beitragen in der Gesellschaft. Und andererseits könnte ich mir vorstellen, dass die Produktivität rasant ansteigen wird durch diese Tools. Und wir haben ja jetzt schon nicht ohne Grund eine Diskussion über sowas wie ein allgemeines Grundeinkommen. Also brauchen wir vielleicht zukünftig, haben wir einfach viel, viel mehr Freizeit. Ich glaube, es ist weniger das Problem, dass wir keine Jobs mehr haben, weil wir dann kein Geld mehr bekommen, sondern eher das Problem, was machen wir ohne Job? Was ist dann unser Lebenszweck noch sozusagen? Und womit verbringen wir unsere Zeit? Und dass wir die auch sinnvoll trotz alledem verbringen und nicht damit in irgendwelchen Fantasien.
Zumindest
uns Themen zu suchen.
Ja, ja. Zumindest darf ich mal den Faden einmal wieder rund machen, weil das nämlich die ganzen Themen sind, die wir heute auch wirklich bis 22 Uhr sehr gut thematisieren können. Sie haben ja zum einen gerade aufgemacht, Technik, Produktivität auf der anderen Seite und das Miteinander auf der anderen. Also wir werden genau diese Komponenten heute auch gut bereden können. Gerne auch mit Ihnen 08000441777. Und dann hole ich auch nach Herrn Brand schon unseren zweiten Gast dazu, die Kommunikationswissenschaftlerin Professor Dr. Wiebke Losen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Neben ihrer Forschungstätigkeit am Hans-Bredow-Institut ist Frau Losen auch Professorin im Fachgebiet Journalistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität in Hamburg. Jetzt auf einer Skala von 1 gar nicht bis 10, die Zukunft kann kommen. Wie sehen Sie uns auf all das, was auch Herr Brand schon mal skizziert hat mit der künstlichen Intelligenz? Wie gut sehen Sie uns vorbereitet?
Da habe ich die ganz langweilige Tendenz zur Mitte. Bei so einer Skala von 1 bis 10, die viele Menschen kreuzen dann tatsächlich die 5 an. Und das würde ich in diesem Fall dann auch tun. Denn das fällt unheimlich schwer zu sagen, wie schlecht oder wie gut wir vorbereitet sind, weil das kommt sehr auf den jeweiligen Bereich an. Und Herr Brandt hat ja schon ein ganz großes Spektrum aufgezeigt. Also einmal die technologischen Komponenten, wie sich die rasant verändern, was das dann für seine Lehre bedeutet. Und genauso ist das ja in ganz vielen Bereichen, wo man gucken muss, wie ist das, wie setze ich das privat beispielsweise ein, wie setze ich das beruflich ein. Und das kann eben ganz, ganz unterschiedlich ausfallen. Und deswegen nehme ich da an der Stelle die Mitte.
Die nehmen wir gerne mit, weil das ja auch der Blick auf eben sowohl die Chancen als auch die Gefahren gleichzeitig ist. Wo sind Sie in den Bereichen, wo sagen Sie, dass der Einsatz richtig spannend ist oder sein wird von künstlicher Intelligenz, wo Sie sagen, genau in diesem Bereich können wir doch sowas gut gebrauchen?
Also als Sie haben gesagt, mein Fachgebiet ist Kommunikationswissenschaft und so gucke ich natürlich auch auf dieses Phänomen. Und da finde ich ganz besonders spannend auch das, was Herr Brandt gerade gesagt hat. Also mehr und mehr Bedienung auch mit Sprache. Mhm. Also in der Wissenschaft nutzen wir auch gerne den Begriff der kommunikativen KI. Also um damit zu betonen, ja, so wichtig ist jetzt vielleicht gar nicht, wie intelligent die Maschine ist. Dieser Intelligenzbegriff in KI ist ja sowieso sehr schwer an die Wand zu nageln sozusagen. Und den Fokus drauf zu legen auf die kommunikativen Aspekte, das scheint mir besonders interessant und relevant. Also einmal in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine, aber auch in so einem, ja, im Ursinne kommunikativen Beruf wie dem Journalismus oder die Medien oder überhaupt alle Berufe, die kommunikativ sind oder mit Kommunikation zu tun haben. Und das sind ja Anwendungsbereiche, wo diese Technologie wie gemacht dafür scheint, beziehungsweise genau auf den, wenn man so sagen will, Materialien aufsetzt, die diesen Beruf wie beispielsweise Journalismus oder alles, was mit Medien zu tun haben, zu tun hat, ausmachen.
Wobei die Kehrseite der Medaille auch gleich wieder ist, dass genau mit dieser künstlichen Intelligenz, mit Deepfakes auch Desinformation betrieben wird. Mhm. Auch darüber werden wir heute Abend sprechen können, was das auch für den Journalismus bedeutet oder wie wir überhaupt alle Medien konsumieren, nicht nur die, die dies machen. Erstmal sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen, dass Sie heute bei uns im Studio sind. Und dann als dritte in unserer Runde ist Professorin Dr. Judith Simon, Philosophin, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist denn die Stärke von künstlicher Intelligenz für Sie, Frau Simon?
Ich glaube, die Grundstärke liegt ja darin, dass vieles, wenn wir heute über KI reden, geht es ja um Mustererkennung in großen Datenmengen. Und das kann eben ganz vielfältig eingesetzt werden. Wenn ich Muster in Daten erkenne, um zu klassifizieren, um Prognosen zu erstellen, dann ist die Stärke einfach diese Breite des Einsatzfeldes von künstlicher Intelligenz, dass man es eben in allen Bereichen machen kann. Und jetzt gerade rund um ChatGPT haben wir halt Texte oder haben wir Systeme, die Text und Bilder produzieren. Und die sind natürlich ganz entscheidend für unsere Kommunikation, wie auch Frau Losen schon gesagt hatte, für Informationen, für auch Evidenz und Emotionalität. Und dementsprechend ist das einfach ein sehr, sehr breites Einsatzfeld. Und man kann sich wirklich schlecht festnageln auf eine Domäne, sondern eher auf diese Grundfunktion der Mustererkennung.
Kann man ihr denn noch entfliehen? Weil manch einer hört zu und hat auch Herrn Brandt schon sprechen hören und von Plugins und Add-ons und dachte so, also auf keinen Fall. Und ChatGPT habe ich auch nicht auf dem Handy. Kann man auch denken so, ach eigentlich, die wird da schon noch ein paar Jährchen durchkommen ohne. Geht das?
Nicht wirklich. Wir nutzen KI ja prinzipiell, oder die meisten von uns, würde ich mal davon ausgehen, nutzen KI den ganzen Tag. Sei es damit, wenn wir unser Handy entsperren mit dem Gesicht oder dem Finger, wenn wir navigieren, wenn wir Suchmaschinen verwenden, wenn wir jetzt gerade wie hier über Videokonferenz telefonieren. Also ganz viele Alltagsdinge, die wir tun, basieren auf KI, auf Mustererkennung. Deswegen ist das ein Teilbereich, den wir schlecht umgehen können. Natürlich können wir sagen, wir nutzen vielleicht eine Weile noch keine Chatbots, aber wir nutzen trotzdem KI in ganz vielfältiger Art und Weise.
Und so ein Assistent wie Herr Brandt das auch eingangs skizziert hat, ist ja eigentlich gar nicht so unpraktisch. Vielleicht steigert da ja auch sich die Attraktivität schon wieder. Der Deutsche Ethikrat hat sich dem Thema künstliche Intelligenz ja auch vor ein paar Monaten angenommen. In der Stellungnahme wird eine zentrale Frage behandelt. Werden menschliche Autorenschaft und Handlungsmöglichkeiten durch den Einsatz von KI erweitert oder vermindert? Also im Grunde ist das auch so ein bisschen die Fluch- oder Segenfrage. Kommt der Bericht, kommt die Stellungnahme zu einem Schluss?
Die Aussage, die wir treffen, ist im Grunde genommen eher eine Frage, die wir formulieren, dass wir sagen, wann immer wir Tätigkeiten an Maschinen delegieren, müssen wir schauen, welche Auswirkungen hat das auf die Handlungsfähigkeit, auf die Autorschaft der unterschiedlichsten Betroffenen. Und das ist nichts, was wir abschließend einmal beantworten können, sondern das für jede neue Anwendung in jedem neuen Kontext neu gestellt werden muss. Deswegen geben wir keine Antwort, sondern sagen, das ist eine Brille, eine Art Perspektive, die wir legen müssen auf die Frage, was ist ein guter Einsatz von KI in bestimmten Feldern, wie ermöglicht das, erweitert das die Handlungsmöglichkeit der unterschiedlichen Betroffenen. Und das kann, wenn wir an die Diagnostik in der Medizin denken, ja, und dann haben wir KI-Systeme, die vielleicht die Diagnosefähigkeit erhöhen, das ist nochmal ein ganz anderer Bereich, dann hat das Auswirkungen auf die Ärztinnen, auf die Patienten, auf die Familien und das muss man in den Blick nehmen. Und deswegen ist es weniger eine Antwort als der Vorschlag, dass das eine Brille sein soll, um darüber zu entscheiden, was ein guter Einsatz von KI ist.
Das Thema heute Abend ist, wir brechen es ja auch auf diese Frage rum, künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. Und nachdem wir jetzt unsere Gäste und Expertinnen und Experten schon gehört haben, werden wir uns einmal kurz nochmal umhören, was auf der Straße dazu gesagt wurde.
Wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um mich mit Musikwünschen zu versorgen, finde ich das natürlich prima. Wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Waffensysteme zu bedienen, hätte ich damit ein Problem.
Ja, dass das unkontrollierbare Zustände annimmt und man eventuell damit unser tägliches Leben stark verändern wird. Vor allem, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt erdacht wurde von Menschen und das, was von Systemen erdacht wurde. Und dass es da eine Vermischung gibt, die man nicht mehr auseinanderhalten kann. Ich denke, dass jetzt noch der letzte Moment ist, um da mit Gesetzen nochmal einen Rahmen zu schaffen, damit das nicht Selbstläufer werden und ja dann sowohl Unternehmen als auch die künstliche Intelligenz dann selbstständig Dinge machen.
Die größte Gefahr sehe ich im Bereich der Fotografien. Das habe ich gerade im Fernsehen gesehen, dass man einen Barack Obama und Angela Merkel Tango tanzen zusammenpacken kann. Und wer weiß, was da auf uns zukommt und wer weiß, was die Leute alles dann glauben.
Gefahren sind natürlich auch da, dass man grundsätzlich so das eigene Denken einstellt, sodass man abhängig wird, dass man gar nicht mehr weiß, wo sucht man, wenn man irgendwie eine Frage hat. Ja, so Bücher werden dann vielleicht auch vernachlässigt. Also man verlässt sich dann ja auf ein Medium und schaltet das Gehirn ja irgendwie aus. Also man sollte das definitiv irgendwie versuchen, so einzuschränken, dass es, wenn es irgendwie geht, nur die positiven Aspekte beinhaltet, aber eben schon auch den Menschen die Möglichkeit lässt, auch alleine nachzudenken und selber Sachen zu schaffen.
Erste Stimmen von Silvia Buckel eingefangen in Hamburg. Und da hört man ja schon viel Interesse heraus an diesem Thematik der künstlichen Intelligenz, auch viel Aufmerksamkeit, die es bekommen hat, aber auch Unsicherheit. Die Dame sagt ja am Schluss, man soll nur die positiven Möglichkeiten rausarbeiten und dem Mensch gleichzeitig Raum und Möglichkeit lassen, dass er sein Gehirn nicht ausschaltet. Frau Simon, ist im Grunde das genau auch das Dilemma, das die Dame da gerade so zusammenfasst? Stehen wir genau davor? Dafür brauchen wir die von Ihnen skizzierte Brille?
Ich fand ganz viele Punkte, die gerade erwähnt wurden, wirklich super spannend und das deckt sich auch mit vielen Diskussionspunkten. Also gerade diese Frage der Abhängigkeit, was macht das mit uns, wenn wir zunehmend eben Aufgaben delegieren, das wirkt natürlich auf uns zurück. Das war diese Brille, die wir uns in dem Ethikrat eben angeschaut haben. Was macht das mit Menschen, wenn wir delegieren? Und Abhängigkeit ist ein Faktor und das andere sind eben solche Fragen wie, naja, wenn ich Prognosen habe, natürlich kann die Bankangestellte immer noch einen Kredit geben, auch wenn die Software sagt, zu 99% wird nicht zurückgezahlt, aber es ist halt ganz schwierig, dann entgegen der Empfehlung der Software zu entscheiden, um nur ein Beispiel zu nehmen. Ja? Und das ist nicht unbedingt nur eine Abhängigkeit, sondern es geht einfach um dieses Wechselverhältnis von Mensch und Maschine, wo wir uns genau hinschauen müssen, wie gestalten wir das, sodass die bestmöglichen Entscheidungen dabei rauskommen einerseits und es diese unzulässigen oder vielleicht ungünstigen Formen von Abhängigkeiten nicht geben kann.
Und wer könnte das oder sollte das alles regeln? Also an wen adressieren wir das? Sind das die Staaten? Sind das Staatenverbünde? Ist das am Ende sogar noch eins drüber, die Vereinten Nationen? Sind das die Firmen von Microsoft bis Meta und Co. selbst? Wer hilft dabei?
Es müssen im Grunde genommen natürlich alle zusammenarbeiten. Und die Frage ist natürlich, freiwillig machen das nicht unbedingt immer alle, weil das kostet teilweise Geld und Zeit. Und dementsprechend ist die Frage, in welchen Bereichen man verbindliche Standards braucht. Für die Qualität, für Nachweise, dass Systeme nicht diskriminieren, keine unzulässigen Unterschiede machen, beispielsweise zwischen Männern und Frauen, zwischen Leuten unterschiedlicher Hautfarbe. Und da muss man schauen, in welchen Bereichen ist es, wie wichtig ist, dass wir Qualitätsstandards verbindlich vorgeben. Und das wird nicht in allen Sektoren gleich wichtig sein, aber ich glaube, da muss es verbindliche Regelungen geben und die müssen dann umgesetzt werden. Da ist natürlich der europäische Markt, also ich glaube, die europäische Ebene ist eine ganz zentrale, weil der Markt einfach größer ist als einfach nur Länder und da wird man sicherlich auf unterschiedlichsten Ebenen tätig werden und auf der EU-Ebene passiert ja auch tatsächlich einiges gerade.
Zum Beispiel der AI Act, also eine KI-Verordnung und was im Grunde besser zu beschreiben ist als ein Gesetz über die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Man hat auch Ethiklinien verfasst. Sind das wichtige Schritte, auch wenn das alles noch vielleicht 1-2 Jahre dauert, bis das dann als Verordnung auch gilt?
Absolut. Wir haben ja schon geltendes Recht. Das, was ja auch schon anzuwenden ist auf ganz viele Bereiche der KI, das ist die Datenschutzgrundverordnung, das ist aber auch Urheberrecht. Unterschiedliche Rechtsgebiete sind schon in Anwendung, die werden auch angewendet und andere brauchen eben noch ihre Zeit. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ist die EU da trotzdem noch relativ weit vorne im internationalen Bereich. Und ich glaube, das wird ganz entscheidend sein, dass diese Regelungen umgesetzt werden und auch ja wirkmächtig sind.
Wirkmächtig heißt, dass es die Firmen auch jucken muss, ob sie das einhalten oder nicht. Also nicht, das hat man ja auch gerade bei Facebook, Social Media, bei Meta gemerkt, dass da die ein oder andere Verordnung über Jahre auch ja in Ruhe gelassen wurde, weil einfach der Druck aus der EU, aus Europa nicht groß genug war.
Es muss genug Geld kosten, wenn man sich nicht an die Regeln hält, weil diese Strafen sind eingepreist in die Geschäftsmodelle und dementsprechend wirken solche Regelungen nur dann, wenn sie umgesetzt werden und wenn zu Widerhandeln teuer wird.
Wir können auf das Thema vielleicht im Laufe der Sendung noch bis 22 Uhr nochmal gucken, wenn dazu auch Fragen kommen und sich Hörerinnen und Hörer weiter einklinken unter der 08000 441777. Das ist unsere Nummer. Wir fragen heute künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. Bei mir ist Frau Losen. Wie sehr ist denn das Thema künstliche Intelligenz wohl schon bei uns in der Gesellschaft überhaupt angekommen? Also in welchen Facetten, wie beobachten Sie das?
Also wir haben ja alle den Eindruck, dass die Medienberichterstattung im Moment oder schon andauernd in den letzten Wochen kaum abreißt. Ja, ich persönlich kann dann immer schlecht beurteilen, nehme ich das jetzt nur so wahr, weil ich mich speziell auch beruflich und professionell mit diesem Thema beschäftige. Aber auch im privaten Freundeskreis beispielsweise wird unheimlich viel darüber gesprochen. Also es ist schon ein ziemlich dominantes Thema, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und diese Berichterstattung darüber, die formt natürlich auch unser Bild, also was wir von der KI entwickeln. Also sie überschreiben ja heute auch mit Segen oder Fluch, also so eine bewusste Dichotomisierung. Und das ist eben ganz oft der Blick darauf, auch gerade auf neue Technologien, die ja immer mit einem Versprechen kommen, ja, und gleichzeitig aber auch immer mit Befürchtungen und Ängsten kommen. Und das haben wir ja auch in der Bevölkerung, also in diesen Straßen und diesen O-Tönen gehört, ne? Dass Menschen sagen, ja, kann man das dann noch unterscheiden? Kann man die Dinge noch auseinanderhalten? Wissen wir dann noch, was wahr ist? Und diese Ängste auch ein Stück ernst zu nehmen, halte ich auch für eine ganz wichtige Aufgabe in dem Zusammenhang. Und Frau Simon hat das ja auch sehr betont. Es kommt immer auf den sozialen Verwendungszusammenhang an und nie nur auf die Technologie selbst.
Und ich habe auch das Gefühl, dass eben ChatGPT so ganz im Fokus stand, weil darüber wirklich viel berichtet wurde, ob da beim Hamburger Abitur mit geschummelt wurde oder wie sonst das in Schulen auch gerade den Aufschlag findet. Es ist halt viel, viel mehr künstliche Intelligenz. Herr Brandt, vielleicht das auch nochmal, das besser zu verstehen, die Frage nochmal an Sie, um das nochmal einzukreisen, wo treffen wir heute schon auf künstliche Intelligenz, wo es vielleicht auch einem gar nicht bewusst ist. Ich finde, Frau Simon hat eben auch schon mal gesagt, die Face-ID darf man nicht vergessen, auch sowas gehört natürlich dazu. Was gibt's noch?
Genau, es sind viele alltägliche Dinge. Ich glaube, ein Beispiel, was auch gerade Biases angeht oder Diskriminierung, was aus der Corona-Zeit stammt, da gab es ja immer diese Hygienespender zum Beispiel, wo man die Hand runtergehalten hat. Und dann kam Gel raus, das auch automatisch. Und da gab es auch einen Hersteller, der auch dann eine KI benutzt hat, um zu erkennen, ob es eine Hand ist oder nicht, weil das auch relativ billige Verfahren sind inzwischen. Und der hatte das aber nur trainiert mit weißen Händen. Das heißt, wenn Schwarze ihre Hand hingehalten haben, dann kam dann nichts mehr raus. Und was natürlich ein absolutes No-Go ist, aber das fällt mir immer so als Alltagsbeispiel an, wo man dann auch dann sieht, wie schnell solche Modelle auch diskriminieren können. Und aber natürlich genau, die, was wir auch eben den Gastbeiträgen gehört haben mit Spotify oder den ganzen Empfehlungen, die wir täglich bekommen, wo wir uns natürlich dann auch mehr und mehr, und das ist ja auch, was wir die letzten Jahre ganz stark gemerkt haben, diese Empfehlungsalgorithmen, die einen natürlich dann ganz stark immer in gewisse Blasen bringen. Also wenn man früher im Radio dann auch mal einen Song gehört hat, der eben komplett aus einer anderen Richtung war und dachte, hey Mensch, ist cool, den höre ich jetzt auch mal. Passiert bei Spotify halt dann in der Regel nicht mehr so, sondern da bleibt man dann bei dem, was man schon gehört hat und es wird dann wahrscheinlich auch mehr und mehr individuell produziert für einen.
Manchmal denkt man aber auch, Gott, wer hört mir denn zu, weil man dann auch Sachen vorgeschlagen bekommt, was natürlich auch mit Online-Suchverhalten zu tun hat. Deswegen mal auch die Frage als Experte, wie würden Sie beschreiben, denkt künstliche Intelligenz?
Also das sind, glaube ich, dann so philosophische Fragen. Eben hatte Frau Lose ja auch schon gesagt, so Intelligenz kann man auch nicht wirklich an die Wand nageln. Für mich ist eigentlich die Frage am Ende, ändert es mein Verhalten, ob die KI nur so tut, als ob sie intelligent wäre oder ob sie intelligent selbst ist? Also kann es mir nicht eigentlich gleich sein, ob sie nur so tut? Weil ich weiß auch bei einem Menschen im Zweifelsfall nicht, ob er nur so tut, dass er was verstanden hat oder ob er es wirklich verstanden hat. Und wenn es mir intelligent vorkommt, dann ist das so. Oder wenn Menschen das, was die KI macht, als kreativ wahrnehmen, dann ist das sehr subjektiv. Dann nehmen sie das als kreativ wahr. Ist das jetzt Kreativität oder nicht? Oder ist es bewusst oder nicht? Es besteht alle Tests auf Bewusstsein in der Psychologie. Ob das jetzt dann trotzdem nicht psychologisch bewusst ist oder nicht, ist dann wieder eine Auslegungsfrage.
Ich frage auch ein bisschen, um zu verstehen, weil man ja vielleicht auch, um sowas einzugrenzen, auch eine gewisse Angst nehmen kann vor so einer Technik, Frau Lohn.
Ja, ich finde das ganz wichtigen Punkt, den Herr Brandt gerade anspricht. Auch wenn wir mit Menschen interagieren, schreiben wir ja Intelligenz zu. Oder wir halten jemand dann für besonders intelligent und schlau oder eben für nicht so intelligent und schlau. Also auch das ist eine Konstruktion oder eine Wahrnehmung, die wir auf jemand anderen projizieren. Funktioniert unter Mensch-Mensch ganz ähnlich wie von Mensch zu Maschine. Und mit solchen Begriffen wie die Maschine denkt oder sie ist intelligent oder ganz witzig, ich habe gestern im Bus gehört, da hat die Busfahrerin eine Ansage gemacht im Bus. Manchmal stehen ja Menschen in diesen Lichtschranken und dann können die Tür nicht schließen. Und dann sagte sie, treten Sie bitte von der Tür zurück. Sie denkt sonst, Sie wollen aussteigen. Ja, also da merken wir, wie wir so eine Anthropomorphisierung, also so eine Vermenschlichung, also so menschliche Begriffe und Eigenschaften auf eine Technologie projizieren. In diesem Fall ja eine ganz einfache Lichtschranke. Ja,
sie sagt, da steht halt jemand.
Da steht halt jemand, ja. Und die Busfahrerin sagt, die Tür denkt. Ja? Und so machen wir das ja mit der KI mehr und mehr. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da mal drauf zu achten, welche Eigenschaften wir KI so alles zuschreiben.
Wie emotionalisiert auch die Worte sind, mit der wir sie bedenken. Wir fragen uns ja heute Fluch oder Segen hier in der Redezeit. Und wir freuen uns, wenn Sie mitmachen, mit diskutieren, mit debattieren, vielleicht auch Ihre Erfahrungen teilen. 08000441777. Ein paar der Anruferplätze haben sich gefüllt. Da freuen wir uns dann gleich, um kurz nach neun mit Ihnen in die Diskussion zu treten. 08000441777, die Telefonnummer online auf ndr.de. Da läuft der Videostream zu dieser Sendung. Die Redezeit kann man ja auch gucken. Und direkt darunter können Sie uns dann eine Mail schreiben. Wir haben noch einige Themen zu besprechen. Zum Beispiel auch, wie gefährlich KI für Jobs werden kann. Oder habe ich jetzt gerade mit gefährlich auch schon ein Wort verwendet, das genau diesen emotionalisierten Status hat? Und wir werden auch darüber sprechen, inwiefern wir auch resilienter werden als Gesellschaft vor Deepfakes zum Beispiel, Fehlinformationen. Auch das gehört ja alles zur künstlichen Intelligenz. 08000441777. Seien Sie gleich mit dabei. Nach den Nachrichten geht's weiter.
Nachrichten. Um 21 Uhr mit Astrid Fietz. Das Auswärtige Amt hat weitere deutsche Hilfen für die überschwemmten Gebiete in der Südukraine angekündigt. Wegen des zerstörten Staudamms sind auch viele Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Aus Berlin Georg Schwarte.
Das Auswärtige Amt in Berlin spricht nach der Zerstörung des Staudamms von einer Katastrophe großen Ausmaßes mit Langfristfolgen für die Ukraine. Im Außen- sowie dem für Katastrophenschutz zuständigen Innenministerium arbeiten sie mit Hochdruck an weiteren Hilfen. Die Ukraine selbst hatte den EU-Katastrophenschutzmechanismus ausgelöst und Hilfsbedarf angemeldet. Auf dieser Grundlage hat Deutschland begonnen, erste Hilfe zu leisten. Das technische Hilfswerk THW liefere 5000 Wasserfilter, Zelte für geflüchtete Menschen, dann auch Generatoren und Pumpen.
Das am Montag beginnende große westliche Luftwaffenmanöver Air Defender soll auch ein Signal der Stärke an Russland senden. Das hat US-Botschafterin Gutman auf einer Pressekonferenz klargestellt. Aus Berlin Mario Kubina.
Es würde sie sehr wundern, sagt die US-Botschafterin in Berlin, wenn irgendeinem Staatschef die Botschaft dieser Großübung entgehen sollte. Wladimir Putin eingeschlossen. Auch wenn dem Chef der deutschen Luftwaffe Ingo Gerhards wichtig ist, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zum Krieg in der Ukraine gibt und dass es um eine defensive Übung geht, also darum, den Verteidigungsfall zu proben. Die Übung sei gegen niemanden gerichtet.
Papst Franziskus hat seine Operation offenbar gut überstanden. Nach Angaben des Vatikans hat der Eingriff 3 Stunden gedauert. Es habe keine Komplikationen gegeben. Wie eine italienische Nachrichtenagentur berichtet, wurde Franziskus im Gemelli-Krankenhaus in Rom in das päpstliche Apartment verlegt. Der 86-Jährige musste wegen eines drohenden Darmverschlusses operiert werden. Die Feuerwehr hat den Brand im Moorgebiet bei Göldenitz südlich von Rostock unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert. Laut Feuerwehr müssen aber noch immer Glutnester bekämpft werden. Eine Evakuierung des Ortes Teschow habe abgewendet werden können. Das Feuer war gestern Vormittag nahe Göldenitz ausgebrochen und hatte auf den Wald sowie das benachbarte Moorgebiet übergegriffen. Schätzungen zufolge waren fast 40 Hektar betroffen. Der THW Kiel steht kurz vor der 23. deutschen Handballmeisterschaft. Die Kieler gewannen am vorletzten Spieltag gegen Wetzlar mit 38:23 und können nur noch theoretisch vom ersten Platz verdrängt werden. Außerdem verlor heute Abend der HSV Hamburg in Berlin mit 32:36. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht im südlichen Niedersachsen einige Schauer, sonst trocken, Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Morgen weiterhin trocken, in Niedersachsen vereinzelt Schauer oder Gewitter, 15 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Heute mit mir, Nina Zimmermann. Schönen guten Abend. Wir fragen uns heute, künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen? So haben wir es in der Redaktion erstmal betitelt. Dann habe ich vor der Sendung auch nochmal den Chatbot ChatGPT gefragt, wie er denn diese Sendung nennen würde. Ich habe gesagt, gib mir einen Vorschlag, wenn du eine Sendung machst, wie wäre der Titel? Und er hat dann gesagt, KI im Fokus, Freund oder Feind der Menschheit. Auch nicht schlecht, zugegebenermaßen. Also es tut sich viel um die künstliche Intelligenz rund um Artificial Intelligence, AI. Jeden Tag gibt es neue Geschichten, neue Entwicklungen. Manche preisen die neuen Möglichkeiten, andere warnen vor den Gefahren. Und darüber debattieren wir heute. Mit Ihnen 08000 441777 und mit unseren Gästen, mit Dr. Steffen Brandt, Informatiker und KI-Experte aus Kiel vom Wissenschaftszentrum Open Campus SH. Mit dabei auch die Kommunikationswissenschaftlerin Professor Dr. Wiebke Losen. Neben ihrer Forschungstätigkeit am Hans-Bredow-Institut ist Frau Losen auch Professorin im Fachgebiet Journalistik und Kommunikationswissenschaften an der Uni Hamburg. Und Professor Dr. Judith Simon ist bei uns. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie, Philosophin und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und am Telefon ist Andrea Rieper aus Hohenschön. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Zimmermann und an die ganze Runde.
Ich mache mal diese Frage der Sendung erstmal. Fluch oder Segen, wie wir es genannt haben, Freund oder Feind der Menschheit, so sagt die künstliche Intelligenz selbst, sollten wir es nennen. Wie sehen Sie das denn?
Also ich sehe es differenziert. Ich denke, die KI an sich, gut, die kann ich nicht beschreiben, die liegt außerhalb meiner Vorstellungswelt, wenn sie denn irgendwann wirklich ein Bewusstsein entwickeln sollte. Was mir eher Sorge bereitet, ist eben der Umgang, was Herr Brandt vorhin auch ansprach, der Menschheit damit. Wir haben ja bestimmte Machtstrukturen in der Welt und die werden diese KIs auch benutzen. Wenn ich das Großunternehmen sehe oder auch, was ein Vorredner sagte, dass das für Waffensysteme genutzt wird, dann sehe ich da natürlich auch eine große Gefahr. Ich sehe aber in erster Linie jetzt nicht von der KI ausgehend. Das ist für mich vielleicht auch eine ganz einfache Evolution, die da stattfindet. Ich sehe sie wirklich eher von Menschen ausgehend, diese Gefahr.
Also man sagt ja immer, verzeihen Sie den Vergleich, wenn man als Hund mit dem Herrchen und Frauchen Gassi geht und da passiert was, dann ist das Problem immer am oberen Ende der Leine. Und das wäre ja auch so ein bisschen das Sinnbild, was Sie nehmen. Also die Intelligenz, die künstliche Intelligenz, die Technologie ist da. Das Ding ist, was die Menschen an Schindluder mittreiben, vielleicht auch zum Beispiel in Kriegsgebieten, so zusammengefasst?
Ja, nicht nur in Kriegsgebieten, auch Konzerne, die die KIs ja zur Manipulation nutzen, vielleicht auch Regierungen, die KIs nutzen, die KIs zur Überwachung benutzen, immer mehr. Es wird ja auch immer mehr zur Überwachung genutzt. Und eben auch zur gezielten Manipulation. Man muss ja immer sehen, Moment, es ist ja keine KI, die irgendein Gesicht von Merkel auf ein anderes Foto setzt, sondern es ist ja ein externer Auslöser, der das verursacht. Und wie gesagt, diese externen Verursacher finde ich wesentlich gefährlicher, als dass ich mir jetzt Ängste um diese KI mache. Weil ich denke, ja, vor einem freien Willen und einem Bewusstsein der KI sind wir vielleicht doch noch ein bisschen entfernt, weil wenn wir jetzt unsere beschränkte Sicht der Entwicklung sehen, bei uns spielen Hormone und alles Mögliche eine Rolle, um unser neuronales Netzwerk im Gehirn zu bilden. Bei einer KI, ich weiß es halt nicht, wie es da funktionieren soll, aber wenn die irgendwann da ist, weiß ich nicht, ob ich unbedingt Angst davor haben muss. Oder ob wir nicht nur einfach Angst davor haben, dass die so ist wie wir.
Dann nehme ich zwei Aspekte raus, einmal für Herrn Brandt und einmal für Frau Simon. Erstmal schönen Dank, Frau Rieper. Ich nehme nämlich den Aspekt raus des Bewusstseins. Das ist ja so eine Frage, die bei Frau Rieper gerade hängen geblieben ist, wo es vielleicht auch vielen von uns an Vorstellungskraft fehlt. Herr Brandt, wir haben zwar eben gerade auch mit Frau Losen festgehalten, wir wollen nicht emotionalisieren, wenn wir über die künstliche Intelligenz sprechen, aber
ein Bewusstsein entwickeln, quasi über das vorhandene Wissen hinaus selbst etwas Neues entwickeln. Kann das KI schon? Wird das KI können? Kann man das sagen?
Also das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Einmal über Vorhandenes hinauswickeln, Sachen entwickeln, glaube ich, da würde ich sagen, ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, weil wir machen eigentlich nichts anderes. Wenn wir nehmen Versatzstücke, die wir irgendwo finden und oder die wir kennengelernt haben und denken uns darauf basierend etwas Neues aus. Und das traue ich der KI auf jeden Fall zu. Was Bewusstsein angeht, ist wieder die Sache, es kann heute schon Status quo so tun, als wenn es bewusst wäre. Mhm. Es kann reflektieren, auch über sich selbst und seine Rolle. Also da gibt es auch die verschiedenen, gibt es im Internet auch verschiedenste Beispiele über GPT-4 und alles, was in der Psychologie sich an Tests ausgedacht wurde, um festzustellen, ob eine Person bewusst ist, besteht halt GPT-4. Und dann ist halt die Frage halt eine hochphilosophische, kann eine künstliche Intelligenz überhaupt bewusst sein? Also zumindest haben wir da keine Kriterien bisher entwickelt, anhand deren wir das festmachen können. Aber das bleibt dann in der philosophischen Diskussion.
Wie gut, dass wir eine Philosophin da haben in der Runde. Frau Simon, bräuchten wir eine Definition, wann Bewusstsein Bewusstsein ist, damit wir auch, wenn es um künstliche Intelligenz geht, da den richtigen Ton treffen, die richtigen Warnsignale entdecken?
Also ich glaube nicht, dass wir schnell mit einer Definition von Bewusstsein um die Ecke kommen, weil das ist ein Thema, das beschäftigt die Philosophie und auch andere Disziplinen schon ein paar tausend Jahre. Deswegen wird das jetzt auch nicht schnell geschehen. Ich glaube, ich würde gerne auf einen Punkt zurückgehen, erstmal von Frau Rüper. Ich finde das ganz wichtig, was sie gesagt hat. Die Verantwortlichkeit liegt bei Menschen. Also all diese Technologien, die entwickelt werden, die tun von selber zunächst mal nichts, sondern es sind Menschen, die Entscheidungen treffen, Technologien auf eine bestimmte Art und Weise zu entwickeln. Das heißt noch lange nicht, dass natürlich in dem Moment, wo man Entwicklungen anstößt, da bestimmte Prozesse in Gang gesetzt werden können und die dann natürlich vielleicht auch unvorhergesehene Folgen haben können. Aber nichtsdestotrotz ist es völlig korrekt zu sagen, im Moment, und das wird ja auch gerade bei manchen von diesen Moratorien so getan, als wäre das eine Naturgewalt, das ist natürlich nicht der Fall, sondern es sind Technologien, wo Menschen Entscheidungen getroffen haben, sie auf eine bestimmte Art und Weise zu entwickeln oder sozusagen anzuschließen über APIs ans Netz und was auch immer. Und diese Entscheidungen haben Konsequenzen. Zur Frage von Bewusstsein. Mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, diese Systeme, über die wir jetzt reden, haben kein Bewusstsein. Ja, sozusagen, das sind rein statistische Maschinen, die auf Basis von Daten Muster in Texten erkennen und Texte produzieren, die das gleiche Format, die gleiche Struktur haben wie Texte, die sie im Netz finden. Da ist kein Verständnis. Also wir reden nicht nur von keinem Bewusstsein, sondern auch von keiner Form von Verständnis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal wirklich glasklar zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Was aber der Fall ist, und darauf haben Herrn Brandt und Frau Losen beide hingewiesen, ist, dass es Nutzerinnen so erscheint, aufgrund des sprachlichen Outputs, als würden diese Systeme etwas verstehen oder hätten sie Bewusstsein. Aber die Simulation von etwas ist nicht das Gleiche wie das, was simuliert wird. Ja? Und dementsprechend ist, selbst wenn das bei Tests, also natürlich könnte man sagen, der Turing-Test, der irgendwann mal in den 50er Jahren herangezogen wurde, um zu sagen, wenn der bestanden ist, also wenn eine Maschine einen Menschen täuschen kann, sodass der Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einer Maschine oder einem Mensch, dann kann die Maschine denken. Das ist aber nicht der Fall, dann sage ich nichts über die Denkfähigkeit der Maschine, sondern nur über die Wahrnehmung eines Menschen von dem Output. Und ich glaube, dieser Punkt war mir einfach nochmal sehr wichtig. Wir können das vielleicht nicht immer unterscheiden. Es gibt dieses Problem der Täuschung, das ist ein Riesenproblem, sowohl in Bezug auf ja, alle möglichen Fragen, aber die jetzigen Systeme sind rein statistische Maschinen ohne Verständnis und Bewusstsein.
Und dieser Aspekt, den Frau Rieper und den Sie auch gerade nochmal kurz aufgegriffen haben, dass es letztendlich aber in der Verantwortung von Menschen liegt, die Entscheidungen treffen, dann sind wir ja wieder dabei, wie reguliere ich das, wie komme ich dem bei, wenn Firmen zum Beispiel gar kein Interesse haben, dem beizukommen und sich an Gesetze zu halten oder wenn vielleicht auch Staaten kein Interesse haben, sich an sowas zu halten, weil sie sagen, es ist die Überwachung der Bevölkerung ist mir gerade wichtiger. Das sind doch aber am Ende schon Sachen, die klar auch die Gefahren dann aufzeigen, zwar nicht der künstlichen Intelligenz, aber der Nutzung davon.
Absolut. Also ich sehe das ganz genauso. Die Gefahren liegen in der Nutzung. Es geht dann nur darum, dass man das irgendwie ein bisschen trennen muss. Ne? Was sind tatsächlich diese ganzen Diskussionen rund um Bewusstsein und was sind sozusagen die tatsächlichen Gefahren? Ich glaube auch, dass es extrem schwierig werden wird, es zu regulieren, weil es auf der einen Seite massive wirtschaftliche Interessen daran natürlich gibt, Technologien weiterzuentwickeln, der Erste am Markt zu sein und auf der anderen Seite eben diese staatlichen Interessen. Aber es wird ja bei anderen Technologien mussten wir auch Wege gehen, um die zu regulieren und einzufangen. Das werden wir hier auch tun müssen. Das wird wird nicht immer alles perfekt funktionieren, aber das haben wir in anderen Bereichen eben auch. Und das ist jetzt eben, es ist auch wichtig zu verstehen, KI ist keine Naturgewalt, auch wenn das gerade von manchen, gerade diesen großen OpenAI und sonstigen Vertretern so getan wird, auf einmal, wir haben das zwar in die Welt gesetzt, aber jetzt müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das halte ich für grob fahrlässig.
Wir können auch noch über diese Warnung sprechen, die ja ein paar der Experten, die künstliche Intelligenz mit ins Leben gerufen haben, unlängst geteilt haben mit der Welt. Da würde ich vorher aber nochmal Frank Gottlieb reinziehen aus Bassum. Wir fragen, Fluch oder Segen, künstliche Intelligenz, da hat Herr Gottlieb aber klar den Daumen nach unten gesenkt. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich habe ganz klar den Daumen nach unten gesenkt, weil ich den Digitalismus, so wie Sie es schon im Prolog der Sendung angegeben haben, wie Terminator, als richtigen Fluch ansehe. Er führt zu Diskriminierung. Also wie 1970-Ticket, wer das nicht mitmacht, die Digitalkrieg, kommt an die Karte nicht ran. Da sind wir noch nicht mal bei künstlicher Intelligenz.
Oh, ich tue mich so schwer, Sie zu verstehen, technisch ehrlich gesagt, dass es schade ist, weil ich das Wort Diskriminierung gerade noch rausgehört habe. Ich weiß nicht, Herr Gott, können Sie an ein Fenster marschieren, wo Sie an einem... Da fehlt uns mal wieder, ist an technischer Intelligenz gerade, was die technischen Leitungen angeht. Vielleicht können wir Sie noch ein bisschen besser verstehen, Herr Gottlieb.
Verstehen Sie mich jetzt?
Wir versuchen es nochmal.
Gut.
Legen Sie los. Also Sie sagen, das ist ganz klar.
Ach so, ich dachte, ich wusste jetzt nicht, was passiert. Ja, und zwar ist das, wird das viel zu kritiklos hingenommen. Mhm. Und letztendlich ist auch die KI nur ein System für das Kapital, um Geld damit zu machen, wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben. Und ich lehne es ab, mich mit Systemen abzugeben, die menschlich handeln und Analoges darstellen und etwas, was man in der Hand halten kann, diskreditieren und alles auf virtueller Basis fungieren lassen.
Dann würde ich an Ihren Redebeitrag, Herr Gottlieb, vielen Dank erstmal für den Anruf und danke, dass Sie nochmal sich ein bisschen anders positioniert haben mit dem Handy. Ich würde noch eine Mail von Herrn Appel anschließen, der uns nämlich gemailt hat, der das, glaube ich, ganz ähnlich sieht. Auf ndr.de gibt es den Videostream und da können Sie direkt darunter uns mailen. Und da ist diese Mail reingekommen. Ich bin bezüglich KI-Nutzung extrem misstrauisch. Natürlich kann es helfen, das Leben zu erleichtern und Prozesse in allen möglichen Bereichen zu verbessern, aber ich befürchte, dass es letztlich so läuft wie bei den sogenannten sozialen Medien, nämlich dass die Nachteile deutlich größer sind als der Nutzen. Die sozialen Medien haben unterm Strich der Demokratie geschadet, politische Gesellschaften die Diskussion vergiftet, Wahlen mit Fake News beeinflusst und so weiter. Und die Gefahren der KI, die sind ja nochmal deutlich größer. Das ist zumindest ein guter Punkt, den Habel da macht. Wir haben alle in den vergangenen gut 10 Jahren die Erfahrung mit neuer Technologie, nämlich mit einer neuen Vernetzung gemacht, mit dem Web 2.0, mit Social Media, Foren, gegenseitigem Austausch. Frau Losen, wie finden Sie die Zahlen von Herrn Appel? Also er sagt, die sozialen Medien haben unterm Strich der Demokratie geschadet, Diskussionen vergiftet, Wahlen mit Fake News beeinflusst, KI ist noch gefährlicher.
Also ich finde im Grunde erstmal den Vergleich ganz gut, weil wir an dem Beispiel auch lernen können, dass wir in den Diskussionen immer wieder in ähnliche Muster fallen. Mir fallen bei sozialen Medien aber auch eine ganze Reihe von positiven Aspekten auf. Ja, also zum Beispiel die Möglichkeit der Vernetzung und Bildung von sozialen Gruppen. Dass viele Menschen ihre Nachrichtendiät durch soziale Medien erweitern. Also es ist eben nicht nur der eine Teil. Das wissen wir aus der Forschung auch wirklich ziemlich gut und sicher. Weil die sozialen Medien sind ja schon eine Weile da, dass es eben nicht nur die eine Seite ist, die der Zuhörer hier schildert. Aber es zeigt uns eben doch nochmal, wir haben eine Tendenz, bei solchen Großveränderungen genau da immer in diesen Polaritäten zu denken und auch gerne besonders auf die negative Seite zu gucken. Es ist auch im öffentlichen Diskurs eben sehr häufig der Fall. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht wichtig und richtig ist, auf die Risiken zu schauen. Aber meines Erachtens bringt es nicht so wahnsinnig viel, wenn wir das so affektmäßig machen und nicht differenzierter hinschauen, wie das in unterschiedlichen Bereichen dann tatsächlich aussieht. Da bin ich also nochmal sehr bei Frau Rieper, die gesagt hat, es kommt immer darauf an, was die Menschen daraus machen. Und übrigens nicht nur die Menschen, die diese Technologie entwickeln und an den Markt bringen, natürlich stehen da auch wirtschaftliche Interessen dahinter, sondern auch wir als Nutzende. Und Besonders wichtig halte ich das im Zusammenhang mit KI und Anwendung, auch darüber nachzudenken, was wir eigentlich nicht machen wollen damit. Ja? Also es gibt sicherlich auch Grenzen der Anwendung. Also manches erinnert mich im Diskurs auch, den wir zur Genetik gehabt haben. Also auch da stand am Ende standen da Entscheidungen von bestimmten Dingen, die man nicht machen will. Also bei KI denke ich jetzt zum Beispiel Gesichtserkennung. Also Einsatz von Gesichtserkennung auf großen Flughäfen beispielsweise, wo man sich vorstellen kann, und das ist ja an manchen Flughäfen schon im Einsatz auf der Welt, wo man sich vorstellen kann, dass man damit ganz gut die Ströme leiten kann, ja, und dass man dann schneller durch Flughäfen kommt, aber eben gleichzeitig auch sagen kann, okay, will ich aus jedem öffentlichen Raum einen Raum machen, wo ich als Person identifizierbar bin, und das sind dann Anwendungen und Anwendungsbereiche, wo wir überlegen müssen als Gesellschaft, wo sind unsere Grenzen auch? Also da bin ich eher dafür, in diesem Spektrum zu denken und nicht zu sagen, also alle sozialen Medien, so alles, was damit verbunden ist, ist schlecht und alles, was mit KI verbunden ist, ist schlecht. So ist es tatsächlich nicht. Ne? Denken wir an die Bereiche in der Medizin, die Frau Simon vorhin angesprochen hat bei der Diagnostik, Früherkennung und so weiter.
Ich glaube, es wird dann zum Gefahrpunkt, wenn die Menschen, die mit der künstlichen Intelligenz umgehen, nicht die Blackbox selbst verstehen und darüber vielleicht dann noch die Bremse drücken können, wenn es oder in dem Fall ankommt.
Ja, Flugzeuge verstehen wir auch nicht mehr an ihrer Funktionsfähigkeit.
Korrekt, guter Punkt. Wir holen Nadine Klein dazu. Aus Recklinghausen ruft sie uns an 08044-1777. Schönen guten Abend, Frau Klein.
Ja, guten Abend. Ja, KI, Hype oder Revolution? klar, Hype sowieso ist ja was Neues. Revolution auch. Ich muss aber auch dazu sagen, auch KI kann gute Seiten oder schlechte Seiten haben. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Krieg der Sterne, also Star Wars. Wenn man jetzt mal da mal kurz drauf guckt, ich weiß nicht, ob es irgendwann wirklich so weit kommen wird wie bei Star Wars, aber ist nur als Beispiel. KI kann gut genutzt werden, zu guten Zwecken auf jeden Fall. Aber sobald KI zu schlechten Zwecken genutzt werden kann, haben wir ein Problem. Ich gebe mal als Beispiel Androiden. Androiden, fände ich das total cool, wenn die Androiden zum Beispiel Arbeiten übernehmen könnten, die für uns zum Beispiel zu gefährlich sind. Ich sag mal als Beispiel Bombenentschärfung. Mhm. Wenn ein Android, ich meine, es ist halt so, ein Android ist kein Mensch, auch wenn es künstliche Intelligenz ist. Also wenn ein Android eine Bombe entschärft oder ein Roboter eine Bombe entschärft, und da geht was schief. Ist das nicht so schlimm, wie als wenn ein Mensch eine Bombe entschärft und da geht was schief? Weil ein Mensch ist tot, wenn was schief geht.
Und der andere ist in der Datencloud und kann vielleicht neu aufgesetzt werden. So wäre dann zum Beispiel
kann vielleicht neu aufgesetzt werden oder drumherum gebaut werden, ja.
Und würden Sie,
das ist aber auch die Frage, ja.
Und würden Sie, wenn so wir an das Thema Androiden mal ganz kurz bleiben, also künstliche Intelligenz, die dann wirklich in eine Körperform gegossen wird, das ist ja dann quasi schon mal jetzt so das hohe Regal, in das wir gerade greifen, wäre denn auch eine Lehrerin als Android für Sie, ein Lehrer, auch gut? Weil der kann ja auch Klausuren erstellen, der kann auch kontrollieren. Fehlt dem dann wahrscheinlich auch was?
Als Lehrer unterstützen, weil ein Lehrer ist ja immer noch ein Mensch. Da ist ja auch eine Persönlichkeit hinter. Ich weiß nicht, ob ein Android einen Menschen komplett ersetzen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber so Sachen wie Klausuren kontrollieren zum Beispiel oder halt vielleicht auch Klausuren vorbereiten oder so, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Android das macht. Aber ich finde, dass als Lehrkörper, sage ich mal, immer noch eine menschliche Person stehen sollte, weil Schule ist ja nicht nur sprüdes, trockenes Lernen, da ist ja auch was Menschliches drin in der Schule.
Auf jeden Fall.
Das sind auch zwischenmenschliche Probleme. Und ich glaube, da müsste auch auf jeden Fall Mensch und Android zusammen Seite an Seite. Das ist immer eine coole Sache, die ich finde.
Deswegen
das gilt sowohl in der Schule als aber auch im OP. Es gibt ja schon Roboter, die operativ assistieren. Und unterstützen, gibt's ja schon.
Die viel genauer auch arbeiten können. Frau Klein, ich würde an der Stelle mal Herrn Brandt dazu holen. Ist das so aus Informatiker, aus KI-Expertensicht? Jetzt, wir müssen uns ja nicht am Androiden selbst festmachen, ne? Aber dass grundsätzlich künstliche Intelligenz einfach additiv dazukommt und an Punkten unterstützt, wo man keine Lust vielleicht drauf hat, auf eine neue Klausur zu stellen oder wo einfach ein kleiner Robotik auch viel feingenauer bei einer OP sein kann. Ist das der Weg, den man eigentlich ansuchen oder suchen sollte?
Ja, der ja auch schon geht. Und es gab, glaube ich, letztens irgendwie eine Veröffentlichung dazu, wo Akzeptanz von Robotik zum Beispiel im chirurgischen Bereich irgendwie untersucht wurde, wo dann die gefragt wurde, ob man sich lieber von einem Roboter operieren lassen will oder von einem Menschen. Und die Leute haben halt gesagt, ja, sie vertrauen da eigentlich eher dem Roboter, dass der halt präziser ist. Und also die Akzeptanz ist in manchen Bereichen viel höher, als man denkt. Und ich glaube, gerade auch in bestimmten Bereichen, was eben auch das Beispiel mit Lehrkraft und Roboter oder künstliche Intelligenz in Kombination ist, für mich auch die perfekte Vorstellung, dass eben der Mensch als Lehrkraft Zeit hat, sich um die einzelnen Personen zu kümmern und nicht eben eine Klausur erstellen muss und eine Klausur korrigieren muss, solche Geschichten, sondern wirklich viel mehr Zeit mit der Interaktion hat. Und das Gleiche gilt natürlich für medizinische Berufe oder was ich auch im Vorgespräch schon mal gesagt hatte, mit den Robotern, die bei uns hier in verschiedenen Gastronomien schon rumfahren, die eben die Bedienungen unterstützen, indem sie die Wege zur Küche und zu dem Bedienbereich, wo die Bedienung jetzt ist, zurücklegen. Und die Bedienung ist halt die ganze Zeit vor Ort, stellt das dreckige Geschirr nur drauf, der fährt in die Küche, holt die neuen Bestellungen und die Bedienung ist vor Ort, kann sich um die Menschen da kümmern und ist nicht die Hälfte der Zeit unterwegs. Und das ist für mich eigentlich so die perfekte Vorstellung, weil es ist ja nicht so, dass es nicht genug Jobs, also wir haben ja Fachkräftemangel und es ist nicht so, dass, ich sehe die Gefahr, dass Jobs weggenommen werden, eigentlich nicht so in dem Ausmaße.
Wir werden da auf jeden Fall auch in der kommenden halben Stunde nochmal ganz speziell drüber sprechen, was das mit den Jobs und unserer ganzen Arbeitswelt verändern würde. Frau Simon, wenn wir das so hören, wenn in der Medizin, in der Pflege, vielleicht an der Schule Mitarbeiter Zeit geschenkt bekommen, weil ihnen eine lästige Aufgabe abgenommen wird, Datensätze in den Computer einpflegen, eine neue Klausur zum x-ten Mal erstellen. Das ist doch ein schöner Gedanke, dass da mehr Zeit bleibt für Wichtigeres. Wie sehen Sie das?
Es wäre eine ganz schöne Folge. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Und zwar nicht wegen der Technologie selber, sondern weil Technologien in einem ökonomischen Rahmen eingesetzt werden und wir natürlich ganz oft die frei werdende Zeit nicht frei lassen, sondern die dann gefüllt wird. Also siehe E-Mail. Ja, ist ja nicht so, dass unsere Arbeitstage auf einmal so viel Freizeit bekommen haben. Und es ist ja tatsächlich, kommt ja oft zu einer Verdichtung von Arbeit. Das heißt, ich stimme Herrn Brandt insofern zu, dass es da Potenziale gibt und Möglichkeiten, aber ob die realisiert werden, dass wir tatsächlich die Tätigkeiten so, dass wir die Tätigkeiten delegieren, die sowieso vielleicht langweilig sind. Und auch in der Robotik gab es mal diesen Spruch, dass am Anfang so dull, dirty, dangerous, also das Langweilige, das Schmutzige, das Gefährliche an Maschinen delegiert wurde und dann zunehmend auch das Schwierige, difficult und delicate, also das, die Robotik, die Chirurgie. Und die Frage ist aber tatsächlich, was delegieren wir an Menschen und an Maschinen und was behalten wir Menschen vor? Und wenn das die Folge wäre, dass zum Beispiel die Krankenschwester, der Pfleger, die Ärztin mehr Zeit hätten für den Patienten, weil bestimmte Tätigkeiten delegiert werden, wäre das super. Das ist aber nichts, was automatisch aus der Technik passiert, sondern dann müssen sozusagen politische, ökonomische Entscheidungen getroffen werden, diese freien Ressourcen anders einzusetzen. Das sehe ich nicht. Tatsächlich gibt es ja in vielen Bereichen eine viel stärkere Tendenz zur Verdichtung, zur Effizienzsteigerung. Dann werden eben Stellen gestrichen. Dann verändert sich vielleicht, dann brauchen wir nicht mehr 10 Journalisten, sondern wir brauchen vielleicht nur noch eine Journalistin, die dann Fact-Checking macht und die Texte werden vorproduziert. Also ich will damit nur sagen, diese Hoffnung sehe ich, aber unter unveränderten ökonomischen Rahmenbedingungen, glaube ich, wird sie nicht realisiert werden.
Wir fragen heute Fluch oder Segen, Gefahr oder Chance. Wo stehen wir bei der künstlichen Intelligenz in einem Jahr, in dem die Entwicklung nochmal einen richtigen Schub macht? Und Jupp Neumann aus Halstenbek ist der nächste Anrufer. 08000 44 1777, die Telefonnummer, die Sie gerne auch noch wählen können. Aber jetzt ist erstmal Ihre Redezeit. Herr Neumann, guten Abend.
Ja, schönen Abend, Frau Neumann. Schönen guten Abend in die Runde. Ich hatte vor einiger Zeit mich gemeldet, also vor einigen Minuten, als es darum ging, Bewusstsein. Und es gab schon mal eine Redezeit, wo auch drei Experten eingeladen worden sind und ich den Eindruck hatte, Mensch, besser wären vier gewesen. Und in dem Fall wäre zum Thema Bewusstsein besser gewesen, noch einen vierten, nämlich einen Arzt, eingeladen zu haben. Warum? Weil der gesagt hätte, Bewusstsein kann nur über die Sinne, über alle Sinne gehen, nämlich über Riechen, Schmecken, Tasten und so weiter. Und sagen Sie mal einer künstlichen Intelligenz, du, wie riecht es jetzt hier im Moment gerade? Und ich fühle mich nicht gut. Also kannst du das nachvollziehen? Und wir sagen, ja, du sprichst so langsam und du sprichst so traurig. Aber das sind natürlich alles Dinge, die nicht die volle, den vollen Umfang der Wahrnehmung ausmachen. Deshalb wird KI niemals, absolut, das habe ich auch gesagt im Anruf, völlig absurd zu sagen, dass KI Bewusstsein, menschliches Bewusstsein sozusagen erlangen kann. Und es wird auch darum, also ich teile die Einschätzung, dass es darum geht, Daten zu verarbeiten, Datenmengen zu verarbeiten und linear Dinge zu verfolgen, nachzuvollziehen, auszuwerten. Alle Sachen, die, sage ich mal, über Faktenwissen zum Beispiel gehen, die dann halt eingegeben werden können, was weiß ich, Mathe-Klausuren oder was auch immer, oder Deutsch-Klausuren, wenn man jetzt an irgendwelche Schülerarbeiten denkt. Aber KI wird niemals sagen, was für eine originelle Geschichte. Warum? Weil ihr fehlt, etwas zu denken, was gar nicht im Programm ist. Und ich kann nur dann etwas denken, was gar nicht im Programm ist, wenn ich alle sechs Sinne nutze. Also, ich gehe in einen Raum und sage, oder ich sitze zu Hause und sehe eine Klausur und denke, Mensch, was für viele Eselsohren hat der drin? Oder drei Knicke. Unten rechts auf der dritten Seite. Was mag das sein? KI wird das nicht sehen. Wir sagen, okay, der hat jetzt 75%, kriegt eine 3. Nee, das ist original unten, ganz unten hingekrickelt. Irgendwie eine Blume oder was weiß ich. Und das wird niemals passieren. Und deshalb wird, wie gesagt, KI niemals Bewusstsein, menschliches Bewusstsein erreichen. Und was schade ist, es eben halt zu sagen, und das ist das, was auch grundsätzlich passiert mit Interaktionen, die auch über moderne Medien läuft, dass die volle Kommunikation verarmt und dass eben halt auch das Empfinden verarmt. Und wir wissen eben halt auch, und da wäre jetzt auch ein Arzt wichtig, weil das auch schon mal Thema war in der Redezeit, dass Kinder, die von zweiten Lebensjahr auf Smartphone gucken, ganz starke Einschränkungen in der Entwicklung ihres Gehirns haben. Und auch die Erwachsenen sind übrigens davon, oder Jugendliche vor allen Dingen, auch das Gehirn wächst bis 25.
Ich erinnere mich sogar sehr gut an die Redezeit.
Ja, ich will damit nur argumentieren, es fehlt Nummer 4. Also, ne? Das also wie bei R2D2, ne? Also das
fehlt nur hier. Nein, wirklich. Ich verstehe. Und Sie haben ja den Punkt auch total jetzt nochmal gemacht, dass es eben auch auf diese zwischenmenschlichen, auf das Zwischenmenschliche, auf die Töne dazwischen ankommt. Warten Sie, Herr Neumann, ich muss Sie gerade insofern kurz abwürgen. Wir können ja gleich nochmal weiter, weil wir die Nachrichten haben. Den Arzt werde ich in dieser halben Stunde nicht mehr nachliefern können. Aber ich finde, wir könnten bei aller Rationalität danach kurz nochmal überlegen, warum Menschen sich denn dann in künstliche Intelligenz so gut verlieben können. Gerade wieder passiert, hatten eine Frau im Ausland, hat sich in einen Avatar, in eine AI-Person verliebt und glaube ich sogar verloben können. Das wäre hier nicht möglich gewesen. Aber trotzdem spricht es ja anscheinend so emotionale Seiten an. Auch wenn wir gelernt haben, wir sollen der künstlichen Intelligenz kein Bewusstsein zusprechen und es damit vielleicht auch auf einen Thron stellen, auf den sie nicht ist. Wir fragen heute Fluch oder Segen. Gerne mit Ihnen unter der 08000 44177. Künstliche Intelligenz, Gefahr oder Chance, wie sehen Sie das? Gleich geht's weiter bei uns.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.30 Uhr mit Astrid Fietz. In den überfluteten Gebieten im Süden der Ukraine sind zahlreiche Häuser evakuiert worden. Nach offiziellen Angaben mussten tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Thorsten Lange.
Am Unterlauf des Dnipro stehen ganze Städte und Dörfer unter Wasser. In der Nacht zu Dienstag ist der Krachowka-Staudamm gebrochen. Seitdem strömen mehr als 30.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Stausee. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, den Damm gesprengt zu haben. Internationale Experten sind sich einig, dass Russland militärisch am meisten von der Situation profitiert. Denn für ukrainische Truppen ist es jetzt erheblich schwieriger geworden, den Fluss zu überqueren und Gebiete im Süden des Landes zurückzuerobern.
Der frühere US-Vizepräsident und neue Präsidentschaftsbewerber Pence hat seinen republikanerinternen Vorwahlkampf begonnen. Dabei hat er seinen stärksten Konkurrenten Trump kritisiert. Pence sagte, beim Sturm auf das Kapitol Anfang 2021 habe Trump von ihm verlangt, sich gegen die amerikanische Verfassung zu stellen. So jemand dürfe nie wieder Präsident werden, so Pence mit Blick auf Trump. Trump-Anhänger erstürmten damals den Kongresssitz, während dort unter Vorsitz von Pence der Sieg des Demokraten Biden bestätigt wurde. Pence hatte heute bekannt gegeben, für die Republikaner bei der US-Präsidentschaftswahl antreten zu wollen. Die Marinesparte der ThyssenKrupp AG will sich am Bau von U-Booten für Indien beteiligen. Verteidigungsminister Pistorius unterzeichnete bei einem Besuch in der Stadt Mumbai eine Absichtserklärung für ein entsprechendes Geschäft mit einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro. ThyssenKrupp Marine Systems mit Sitz in Kiel soll für Konstruktion und Design der U-Boote verantwortlich sein, ein indisches Unternehmen für den Bau. Die vielen Waldbrände in Kanada machen sich auch an der US-Ostküste bemerkbar. Der Rauch ist in Richtung Süden gezogen und hat New York in einen nebligen Schleier gehüllt. Aus New York, Antje Passenheim.
Ein scharfer Brandgeruch und trübe Luft. Wer sie geöffnet hat, schließt die Fenster. Wer kann, läuft nicht viel im Freien herum. Enttäuschte Touristen auf den Aussichtsplattformen. Der gelbliche Dunstschleier vermasselt ihnen die legendäre Sicht auf die Hochhäuser der Metropole. Mit einem gemessenen Luftqualitätswert von über 200 führte die Metropole zeitweise weltweit die Städte mit der verdrecktesten Luft an. Bereits seit Wochen wüten in Kanadas Westen und Nordosten hunderte Waldbrände. Zehntausende Menschen mussten aus ihren Häusern und Orten vor den Flammen fliehen.
Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht im südlichen Niedersachsen einige Schauer, sonst trocken. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Morgen weiterhin trocken, in Niedersachsen vereinzelt Schauer oder Gewitter. 15 bis 29 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Freitag heiter, örtlich Schauer, 18 bis 29 Grad. Und am Sonnabend bleibt es trocken bei 19 bis 30 Grad. Und das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Mit Nina Zimmermann noch bis 22 Uhr. Einen schönen guten Abend. Das Wort soll jetzt mal dem oder der gehören, über die wir seit 8:30 sprechen, der künstlichen Intelligenz, über die ja in der letzten Zeit viel debattiert wird, weil sich da auch an der Entwicklung viel tut. Seit Monaten gibt es immer neue Schlagzeilen über spannende oder auch besorgniserregende Neuerungen. Und ich habe diesen bekannten Chatbot GPT, der Teil der Entwicklung ist, um ein kurzes Gedicht gebeten, um ein paar Zeilen über KI in dieser Welt. Und weil ja Herr Neumann auch eben meinte, ein Pablo Picasso wird ChatGPT nicht, aber er gibt sich zumindest Mühe beim Dichten.
Im Reich der Bits und Code so klug, dort tanzt die künstliche Intelligenz genug, mit Algorithmen voller Glanz und Pracht, sie webt ihr Netz mit technischer Macht, sie analysiert und erkennt die Spur, durchdringt die Daten mit Geduld und pur, doch in ihrem Kern bleibt sie stets kalt, ein Wesen, das die Menschheit bald umwallt.
Ein Wesen, das die Menschheit bald umwallt und das im Herzen immer oder im Kern immer kalt wird. Das klingt fast wie eine kleine Drohung. Wir sprechen heute über Fluch und Segen dieser rasant entwickelten neuen Technologie. Gerne mit Ihnen unter der 08000441777 oder online auf ndr.de. Da läuft diese Sendung als Videostream und direkt darunter die Möglichkeit zu mailen. Mit dabei, falls Sie gerade eingeschaltet haben, ich sag's nochmal, unsere drei Gäste: Dr. Steffen Brandt, er ist Informatiker und KI-Experte. Dann mit dabei die Kommunikationswissenschaftlerin Professor Dr. Wiebke Losen und Professor Dr. Judith Simon, sie ist Philosophin und auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wir haben eine Mail von Frau Katrin Bauer. Sie hört uns in Dreieich in Hessen und sie schreibt, da haben einige Firmenbosse aus Geltungssucht und finanziellen Interessen heraus etwas auf die Menschheit losgelassen, dessen Konsequenzen nicht im Ansatz bekannt oder durchdacht sind. Dass keine Regularien unterliegt und das einen weltverändernden Einfluss auf unser aller Leben haben wird. Es ist eine Frage der Zeit, bis die KI die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Und weil diese Entwicklung exponentiell stattfindet, wird dieser Zeitraum sehr klein sein. Wir haben eine Art neuen Gott erschaffen, schreibt sie. Und es wirkt gerade so, als wäre der Mensch eine evolutionäre Entwicklungsstufe zum Erschaffen einer neuen, besseren Spezies der Maschine. Das Problem ist, wir werden aufgrund unserer unterlegenen Intelligenz nicht in der Lage sein, die Entwicklung zu stoppen, sollte sie in eine für Menschheit gefährliche Richtung gehen. Herr Brandt, da sind Sie wieder, meine Science-Fiction-Befürchtung. Haben Sie selbst als Informatiker eigentlich auch die Sorge, was passiert, wenn unsere Computer intelligenter werden als wir? Die Geister, die ich rief?
Nein, also was ich eingangs schon mal gesagt hatte, ich habe da inzwischen so ein bisschen, und ich weiß nicht genau, ob es jetzt einfach nur subjektives Empfinden ist, aber ein bisschen ruhigeres Empfinden sozusagen. Und mir macht es eher Sorgen, eben was die Menschen daraus machen, was Frau Losen auch schon gesagt hatte, was wir da rein interpretieren und wie wir damit umgehen. Das ist, glaube ich, die größere Gefahr. Natürlich ist das andere, will ich auch nicht ausschließen, aber das macht mir eigentlich eher Sorgen. Und ich würde da an der Stelle vielleicht auch nochmal ich will es gar nicht so überstrapazieren, dieses Bewusstseinsthema sozusagen, was ja auch nochmal angesprochen wurde. Aber für mich ist es halt immer ganz pragmatisch, die Frage, wann macht es einen Unterschied, ob es ein Bewusstsein hat oder nicht? Also ändert es dann auf einmal sein Verhalten? Okay, dann macht es einen Unterschied. Aber was macht für mich als Person oder für uns als Gesellschaft einen Unterschied? Und zum Beispiel, wenn ich mit einem Modell aufwachse, bei mir in einem Handy oder in irgendeinem Device, und das Modell ist mein persönlicher Assistent mein Leben lang. Ich weiß, es kennt mich, es macht mir Empfehlungen, was ich wohl machen kann am Tag und so weiter. Ich wachse mit dem auf. Und eben war auch schon mal das Thema Liebe angeklungen. Also das ist halt, wenn ich das die KI als ein Wesen darstelle, mit dem ich Gefühle verbinde und ich empfinde dafür Gefühle, was passiert dann, wenn mir jetzt jemand dieses Wesen, sage ich jetzt mal, diese KI nimmt und zerstört? Mhm. Mit dem ich ein Leben lang aufgewachsen bin, das mich kennt, mit der ich Konversationen geführt habe, was hat das eigentlich was hat das für einen Impact auf mich als Person, auf individuelle Person? Was ist das für ein Schaden, der mir da angerichtet wird? Und das ist dann, könnte man jetzt sagen, Versicherungsfall. Aber womit lässt sich das vergleichen, was mir da genommen wird an der Stelle? Und das sind ja, glaube ich, dann eher die Fragen, wo wir uns dann als Gesellschaft auch irgendwie fragen müssen, okay, wie regulieren wir so einen Schaden und in welcher Größenordnung ist das? Da wird ein hoher emotionaler Schaden verursacht. Und wenn ich als Person glaube, dass der jetzt nur mein Handy zahlen muss, also es sind nur 500, 600 Euro Schaden oder sowas vielleicht, und dann habe ich vielleicht aber eine andere Überzeugung, denke, nee, der hat mir einen viel größeren Schaden gemacht und werde vielleicht irgendwie andere Mittel einsetzen oder ich weiß nicht was. Also ich will nur sagen, es ist eigentlich viel, viel wichtiger, was wir da rein interpretieren als individuelle Person, und das ist das auch, was Frau Losen ja sagte, glaube ich, als das, was es objektiv ist.
Und das ist auch, was Frau Simon ja, auch Mitglied im Deutschen Ethikrat, ganz zu Anfangs mal erklärt hat, als wir brauchen da eigentlich eine neue Brille, die auf jede Entwicklung neu draufschaut und wir fragen müssen, wie viel Kosten, wie viel Nutzen und wie viel Gefahr birgt das, wenn ich das nochmal so für alle zusammenfassen darf, Frau Simon, die vielleicht nicht am Anfang dabei waren, stimmt?
Das auf alle Fälle, aber wir hängen jetzt ziemlich lange bei diesem Bewusstseinsthema schon und ich muss natürlich auch nochmal sagen, es sind aber letztlich einfach trotzdem zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, hat diese Maschine Bewusstsein oder erscheint es den Nutzerinnen so? Und da kann man nicht sagen, das ist das Gleiche. Das sind einfach zwei Dinge. Und wenn diese Maschine Bewusstsein hätte, dann würden daraus gegebenenfalls bestimmte Rechte entspringen, ja, dass man dann sagt, genauso wie Tierrechte oder Ähnliches. Und da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, ganz deutlich festzuhalten, dass diese Systeme, über die wir jetzt reden, das nicht haben. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, werde ich ein bisschen unruhig, wenn es dann darum geht, dass es nur darum ginge, was den Menschen so erscheint. Das stimmt natürlich und das bringt große Probleme mit sich, wenn wir diesen Technologien Empfindungen zuschreiben, die sie nicht haben. Aber genauso wichtig ist es auch zu sagen, im Moment wissen wir ja, wie diese Systeme funktionieren und wir wissen, dass sie Statistik sind. Und wenn man dann dauernd nahelegt, dass die aber Bewusstsein haben könnten, dann ist das irreführend. Und deswegen müssen wir auch in dem Reden über KI einfach sehr sauber sein, worüber wir reden. Und diese Systeme haben das nicht. Und das ist aber wirklich zu trennen von der Frage, ob irgendwann in irgendeiner Zukunft potenziell andere Systeme, über die wir jetzt nicht reden, so etwas Ähnliches wie Bewusstsein entwickeln könnten. Das ist dann immer noch natürlich kein menschliches Bewusstsein. Das hat auch Herr Neumann vorhin gesagt. Das ist was ganz anderes, weil das natürlich andere Tiere sein werden. Jetzt bin ich schon bei Tieren. Man vergleicht das dann eher mit Tieren und sagt, was ist die Form, ein Bewusstsein von Tieren oder Ähnlichem? Das ist natürlich nicht dasselbe. Und da scheiden sich einfach die Geister. Und manche sagen kategorisch, das kann nicht passieren. Und andere sagen, wir wissen nicht, Evolution ist auch irgendwann entstanden. Aber nochmal, ich finde, wir müssen trennen zwischen dem, ist Bewusstsein etwas, was irgendwann erreicht werden kann durch Maschinen oder nicht? Da scheiden sich die Geister. Jetzt ist es definitiv nicht der Fall. Und darüber hinaus haben wir diese ganzen Probleme der Zuschreibung, dass Menschen, wenn sie mit den Systemen interagieren, aber denken, dass sie das hätten. Und dann ist natürlich eben die Frage, ja, dass das System, wenn ich es abschalte, ist es vielleicht nur kaputt und dann habe ich Produkthaftung. Aber das macht natürlich was mit jemandem, der sich gegebenenfalls verliebt hat, unabhängig davon, ob diese Systeme irgendwelche Empfindungen haben können oder nicht.
Ich würde gleich schon mal Frau Gabe aus Niedersachsen vorwarnen, dass wir sie gleich in die Leitung nehmen. Frau Losen, mir war gar nicht im Vorfeld dieser Sendung bewusst, dass wir so viel über das Thema Bewusstsein sprechen werden. Das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht.
Mir auch nicht. Ich will auch keine grundsätzliche Gegenrede halten, sondern nur noch mal einen Aspekt reinbringen, dass wir reden immer von der Gesellschaft. Es gibt ganz unterschiedliche Gesellschaften und es gibt und gab auch Gesellschaften, die zum Beispiel Geister als Teil ihrer sozialen Entitäten sozusagen begreifen, ja? Also wo das ganz plausibel ist, an Geister zu glauben oder mit den Toten zu sprechen beispielsweise. oder zu sagen, ein Fluss hat auch einen Akteursstatus. Warum sage ich das jetzt? Weil auch das eine Form ist, wie sich Gesellschaften entwickeln und wandeln. Und das mögen wir uns in der modernen Zeit nicht mehr vorstellen wollen, dass Geister da mal so eine besondere Rolle gespielt haben. Aber wir schreiben in einer Gesellschaft Entitäten einen Akteursstatus zu. Oder behandeln sie wie Personen. Damit sage ich überhaupt nicht, dass ChatGPT Bewusstsein hat, sondern mach auf das die soziale Dimension aufmerksam. Und ich bin schon gespannt auf solche Schadensklagen, wie Herr Brandt die angesprochen hat. Also in den USA wahrscheinlich, wo es ja dann um so Riesensummen geht.
Wo man alles mal anklagen
wo
kann.
Wo man alles mal anklagen kann. Ja.
Der Aspekt der Zuschreibung, glaube ich, den haben wir nochmal gesetzt, dass es ganz viel eben von uns ausgeht, was wir künstliche Intelligenz zuschreiben an Macht und Fähigkeit. Lena Gabe aus Niedersachsen ist dran und hat auch eine Frage, was den Umgang mit künstlicher Intelligenz angeht. Schönen guten Abend, hallo.
Guten Abend. Ich habe eine Frage zu Kommunikation mit der KI. Bei normaler zwischenmenschlicher Kommunikation findet eine Frage statt und sobald wir die Frage ausgesprochen haben, sind wir ein Sender. Ein Empfänger, das ist unser Gegenüber, empfängt dann diese Frage, verarbeitet aufgrund von seinen Erfahrungen die Frage so, wie es er nach seinem vielleicht besten Wissen und Gewissen bei Wissen heißt. Und dann gibt uns eine Antwort. Im Falle der KI ist es so, dass die Frage, wenn sie gleich gestellt wird, für alle Menschen gleich ausschauen wird. Und meine Frage ist, ist es ethisch oder ist es noch ethisch, überhaupt als KI als Empfänger sozusagen für uns auf der anderen Seite zu setzen?
Also dass man mit einer künstlichen Intelligenz spricht, chattet, was auch immer. Ich würde die Frage splitten. Einmal Frau Losen ins Boot holen und danach noch einen spannenden Fact von Herrn Brandt einholen, was die Beantwortung von solchen gestellten Fragen im Netz angeht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ob die Frage für alle Menschen gleich ist, das habe ich nicht richtig verstanden tatsächlich.
Und Frau Gabe sagt, es findet nicht okay, dass man die KI auf eine Ebene mit Menschen stellt und quasi als sozialen Partner mit ihm zu sprechen, weil er auch dieses Sender-Empfänger-Konzept ja gar nicht mehr fortführen kann.
Genau, also da ist ja ganz wichtig, das hat Frau Simon auch vorhin am Anfang der Sendung schon mal gesagt, also die Maschine versteht ja nicht in dem Sinne, wie ein Mensch versteht und Informationen verarbeitet, aufnimmt und mit seinem Vorwissen dann reagiert auf etwas, sondern es ist ein statistisches Modell, was eine Antwort generiert, die auf der Wahrscheinlichkeit beruht. Das kann Herr Brandt sicherlich sehr viel besser erklären, als ich das kann. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass diese Textfolge jetzt daraus entsteht oder eben generiert wird? Und das ist natürlich kein menschliches Verstehen in dem Sinne, wie wir Verstehen definieren würden. Ein ganz wichtigen Punkt, den die Zuhörerin eben gesagt hat, meines Erachtens ist, sich klarzumachen, dass verstanden wird immer vom Ende desjenigen, der eine Botschaft aufnimmt und man dann als Sender einen Sinn daraus machen kann, was zurückkommt, was der wohl verstanden haben könnte. Und das ist oft ja das Gegenteil von dem, was man vielleicht ausdrücken wollte.
Im normalen Leben ja. Hat das Fallstricke.
Genau.
Herr Brandt, wir haben nämlich heute Vormittag, als wir uns über die Sendung ein bisschen unterhalten haben, haben Sie gesagt, man ist teilweise irritiert, wie unterschiedlich Antworten auf eine und dieselbe Frage sein kann. Nehmen wir mal das Beispiel von ChatGPT und damit auch von Microsoft und Bing. Also mittlerweile gehört ja alles Microsoft, weil die viel investiert haben, hat diese Technik mit aufgekauft. Aber auch wenn beide Bing und ChatGPT somit zu ihm gehören, die Antworten sind unterschiedlich. Woran liegt das?
Genau, also das hängt so ein bisschen mit dem Training zusammen von den Modellen. Also wie schon richtig gesagt, die grundlegenden Modelle sind von OpenAI sozusagen. Und die treten aber teilweise auch Microsoft und OpenAI in manchen Bereichen noch als Konkurrenten auf, muss man auch sagen. Das sind noch getrennte Firmen. Aber die nutzen eben ganz stark, OpenAI nutzt die Rechenkapazitäten von Microsoft und Microsoft die grundlegenden Modelle von OpenAI. Und ich sage grundlegende Modelle, weil man unterscheidet zwischen Basismodell und feingetuned Modell. Das hört sich jetzt erstmal sehr technisch an, aber ist ein ganz wichtiger Unterschied. Weil das Basismodell ist das, was Millionen von Dollar kostet zu trainieren. Da ist alles an Fachwissen drin, Wikipedia, alle Romane, die geschrieben wurden und so weiter. Da lernt das Modell wirklich Zusammenhänge, die unterschiedlichen Sprachen, die es gibt. Und da lernt es praktisch Fachwissen. Aber es hat keine Ahnung über menschliche Kommunikation, was eben, weil es lernt eigentlich in dem Sinne dann wirklich nur so Stochastical Parrot, also so ein stochastischer Papagei, der einfach nur nachplappert, was vorher gesehen wurde. Aber dieser zweite Schritt, dieses Feintuning, wo es dann lernt, wie menschliche Kommunikation aussieht, ein Stück weit auch, wie diese Rolle als Assistent aussieht, die es einnehmen soll, das kommt im Feintuning. Mhm. Und das kostet halt tatsächlich nur ein paar hundert Dollar. Und das wird gerade günstiger und günstiger. Und deswegen gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle. Und das sieht man dann eben auch bei Bing und bei ChatGPT, wie unterschiedlich die Antworten auf die gleiche Frage. Also es ist auch bei ChatGPT natürlich so, dass die immer unterschiedlich sind, die Antworten, wenn man draufdrückt, immer ein bisschen unterschiedlich sind. Aber gegenüber Bing, da kommt halt grundsätzlich was anderes raus. Der erwähnt ganz andere Sachen dann.
Sie haben ja
und das ist ganz interessant nochmal, weil da geht eben das menschliche Feedback ein. Das heißt, wie werden diese Trainingsdaten erstellt? Menschen werden Chat-Konversationen vorgelegt. Und die beurteilen dann, ist das eine sinnvolle Antwort oder nicht, beziehungsweise es werden dann auch verschiedene Antworten verglichen und dann wird gesagt, das ist eine bessere Antwort als die und die werden dann gerankt. Und dann gibt es so ein verstärkendes Training, wo dann eben nicht nur die statistische Verteilung eine Rolle spielt, sondern eben auch die Bewertung des Modells, was am Ende oder des Textes, das am Ende rauskommt, auf Basis dessen, was Menschen vorher praktisch angegeben haben, welche Texte sie höher priorisieren. Und da geht eine sehr subjektive Wertung natürlich dann ein von denjenigen, die kodiert haben, beziehungsweise diejenigen, die die Kodierrichtlinien erstellt haben. Und wenn die nicht transparent sind, haben wir halt ein großes Problem.
Und Sie haben ja eingangs auch gesagt, dass am Ende das alles eine Entwicklung ist zur Personalisierung dieser künstlichen Intelligenz, auf die Ansprüche Maß zugeschneidert wird. Wir holen Markus Bauer noch dazu. Er ruft uns aus Hohn bei Rendsburg an, weil er noch ein ganz wichtiges Kapitel heute Abend aufschlägt. Schönen guten Abend.
Ja, schönen Gruß in die Runde. Ja, für mich stellt sich als Arbeitnehmer oder abhängiger Arbeitnehmer eigentlich nochmal die Frage zu den Unternehmensgewinnen von den Unternehmen. Weil da finde ich, da müssen auf jeden Fall Regularien zugesetzt werden, weil die Folge von dieser KI sind ja als nächstes, geht es ja in die Industrie 4.0. Das heißt, wir können auf jeden Fall mit Stellenabbau rechnen. Und da finde ich, da müsste es Gesetze, Regularien geben, dass die Unternehmen diese Gewinne auch wieder in die Gesellschaft zurückführen müssen. Mhm. Zum Beispiel in Folge eines universellen Grundeinkommens oder so. Damit das Geld wieder halt bei den Arbeitnehmern wieder auch ankommt und nicht nur in den Unternehmen. Ich finde, das müsste man auch nochmal gesamtgesellschaftlich so sehen.
Ich finde das eine sehr spannende Frage, die ich auch gerade mit Herrn Frau Simon klären möchte, wobei das auch wieder ein bisschen das mitschwingende Problem hat, dass man einer Firma aus dem Silicon Valley in die Tasche greifen müsste. Aber grundsätzlich, Frau Simon, dieser Ansatz, wenn eine Entwicklung auch dann Jobs kostet, dann müssen die auch ein bisschen Geld wieder zurück in die Gemeinschaft geben. Was können Sie damit anfangen?
Ja, sicherlich. Die Frage ist genau, wie man es genau anstellt und wie man diese Besteuerung, wie die Besteuerung stattfinden muss. Und tatsächlich wird sich, glaube ich, wahnsinnig viel auf den Arbeitsmärkten tun durch diese Entwicklung von diesen großen Sprachmodellen, sowohl durch diese Firmen selber und deren Gewinne, als auch durch Auswirkungen in verschiedenen Domänen, wo halt zum Beispiel in verschiedenen Sektoren wie im Journalismus, im Medizinbereich und so weiter es zu stärkerer Delegierung von bestimmten Tätigkeiten, entweder eben vorher war es die Roboter in bestimmten Bereichen und jetzt sind es eben die Sprachmodelle. Das heißt, es wird da ganz viel passieren. Und dann ist auch die Frage, wer bezahlt für was, ja? Also welche Unternehmen müssen wofür bezahlen, wie strukturiert man das? Ich finde das alles nicht, also ich habe da keine einfachen Antworten drauf. Es wird Steuerfragen sein, es wird andererseits, es geht noch ganz andere Fragen, um die es darum geht, Beschäftigten, Arbeitsschutz, Beschäftigten, Datenschutz, ist sozusagen Geschäftsgeheimnis, in welcher Art und Weise ist natürlich auch Datenabfluss gewährleistet, wenn solche Systeme eingesetzt werden, weil gerade bei ChatGPT und Ähnlichen wir überhaupt nicht wissen, welche Daten reingehen und welche da abgezogen werden. Also sprich, wir haben einen ganzen Blumenstrauß von unterschiedlichen Problemen, die angegangen werden müssen, wo wir über unterschiedliche Rechtsmittel vorgehen müssen. Ich wünschte, ich könnte eine einfachere Antwort geben, aber ich würde auf alle Fälle Herrn Bauer zustimmen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch die Frage der Arbeitsqualität, also welche Art von Tätigkeiten. Wir haben ja worüber wir noch nicht gesprochen haben. Herr Bauer hatte das vorhin, Herr Zimmermann, Entschuldigung, Herr Brandt hatte das vorhin schon erwähnt, dass natürlich auch menschliche Coder da teilweise Feedback geben. Das heißt, wir haben ganz viele menschliche Tätigkeiten noch in den KI-Systemen. Auch Leute, die Daten erheben, die taggen. Das sind teilweise sehr schlecht bezahlte Tätigkeiten, die im globalen Süden stattfinden. Da ist mit Arbeitnehmerschutz auch nicht weit her. Mhm. Soll heißen, da gibt es ganz viele Probleme, die wir angehen müssen in diesem Arbeitsmarkt. Das war nur ein Thema, das ich noch mit anreißen wollte, was wir bis jetzt noch nicht drüber gesprochen haben.
Und ich erwarte gar keine einfachen Antworten, weil es einfach ein großer Themenbereich ist, mit dem wir teilweise immer so einen kleinen Deckel aufklappen und dann ein neues Problem oder eine neue Herausforderung sehen und dann uns so ranarbeiten. 40% der Arbeitnehmer in Deutschland erwarten wohl, dass künstliche Intelligenz bereits in den kommenden Jahren ihre Jobs ersetzen wird. Das vielleicht noch zu dem Beitrag von Herrn Bauer. Das ist eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group, die heute vom Handelsblatt auch nochmal so kolportiert wurde. International wären 36% auf der Welt, die diese Sorge teilen. Und das ist ja quasi auch, was Herr Bauer schon mal angesprochen hat. Ich würde, weil mit dem Blick auf die Uhrzeit, noch Jochen Rudolfsen dazu holen aus Heide und damit auch den letzten Redezeit-Startplatz heute vergeben. Guten Abend.
Schönen guten Abend in die Runde. Ich wollte noch eine Lanze brechen für ChatGPT. Ich finde die Überschrift Freund oder Feind für diese Sendung viel treffender als Fluch oder Segen. Denn Fluch oder Segen ist irgendwas Religiöses, Schamanistisches von irgendeinem Wesen außerhalb von uns. Aber Herr Brandt hat kurz nach 9:30 gut beschrieben, wie die enttäuschte Freundschaft von meinem Handy, mit dem ich meine ersten 20 Jahre verbracht habe, zum Feindbild werden kann. Und darum hat ChatGPT, was die Überschrift betrifft, gewonnen.
Das nehmen wir einfach mal demütig als Redaktion so zur Kenntnis, Herr Rudolfsen. Das ist ja auch ein spannender Punkt, dass in den letzten Wochen und Monaten ganz viel über ChatGPT gesprochen wurde. Und ich würde da gerne auch noch am Ende, Herr Rudolfsen, wenn Sie das mir an der Stelle genehmigen, mit Frau Losen noch einmal aufmachen, dass als das Hamburger Abi geschrieben wurde. Da wurde ganz viel immer darüber gesprochen, da wurde geschummelt, da ist das und das passiert, da wurde dann auch tagelang darüber berichtet mit allen Facetten. Hätte jemand einen Spickzettel dabei gehabt, hätten wir das nicht gemacht. Die Frage ist einfach auch an uns, vielleicht auch mit einer Überschrift wie Fluch oder Segen, welche Verantwortung wir als Medienunternehmen da haben, als Zeitung, Radio, Online, Fernsehen, dieses Thema zu setzen und welchen Blick sollten wir da vielleicht auch schärfen?
Also eine ganz große Verantwortung. Ne? Wir auf der einen Seite haben wir ja drüber gesprochen, wie es so Arbeitsprozesse, Felder und so weiter verändert. Aber es ist eben auch ein, wenn man so sagen will, Berichterstattungsgegenstand und Thema, das durch alle Ressorts geht. Und da müssen sich Journalistinnen und Journalisten Expertise drauf schaffen, sozusagen, über diese Technologie verantwortungsvoll zu berichten. Und wir haben jetzt den ganzen Abend gelernt, dass es alle Bereiche der Gesellschaft betrifft. Die Regulierungsfrage in allen Domänen der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und das ist ein Riesenthema und das ist eine, wie gesagt, eine ganz, ganz große Verantwortung und da muss auch nachgeholfen werden im Sinne von diese Expertise aufzubauen, darüber verantwortungsvoll zu berichten und auch mit den Mitteln von ChatGPT über ChatGPT beispielsweise zu berichten, was ja auch passiert. Mhm. Denn in der Anwendung lernt man die Technologie kennen und kann sie dann auch besser beschreiben. Da gibt es auch Ansätze schon in den letzten Jahren, wo es um Algorithmen geht, also so Accountability Reporting heißt das, also eine Art von Journalismus, die mit Hilfe von Algorithmen die Grenzen oder die Schwierigkeiten von Algorithmen deutlich macht. Und was Ähnliches sehe ich auch in dem Bereich, dass es notwendig ist, sich zu entwickeln. Und wenn jetzt so viel über die Fälschung im Abi geredet wird und dann auch so lange, dann ist das natürlich auch der jeweiligen Nachrichtenlage geschuldet, dass man eben sagen muss, okay, das Thema ist jetzt sowieso gerade ein Thema und dann dreht man das halt immer weiter. Das ist ja auch was relativ Typisches im Journalismus.
Was wir aber auch gelernt haben, das haben auch Herr Brandt hat das ja skizziert, was für Möglichkeiten es gibt, wie die Entwicklung gerade ist. Das heißt, wir haben ja auch absehbar es mit mehr Desinformation, mit Deepfakes zu tun. Also Deepfakes ist einfach eine richtig gut gemachte Betrugsschummelei. Mhm. Das sind die Fotos, die wir kennen, wenn Barack Obama mit Angela Merkel Tango tanzt. Das ist der Papst im trendigen Daunenmantel einer Designermarke. Müssen wir da resilienter werden? Wie werden wir da widerstandsfähiger? Weil wir müssen das ja eigentlich immer so im Hinterkopf haben, dass ich kein Wasserzeichen sehe, also auch nicht weiß, wie echt das ist.
Ja, also das, und da sind wir ja auch schon besser geworden, so sage ich mal, oder haben uns schon mehr daran gewöhnt, auch als Mediennutzende. Denken Sie an die ganzen Initiativen zur Aufklärung von Desinformation in Schulen oder in allen möglichen Bereichen. Also das ist ein Thema, was uns schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und ich glaube, das ist schon immer klug gewesen, nicht jedem Bild zu trauen, was einem jemand vorsetzt. Auch mit Bildausschnitten kann man bestimmte Aussagen, also mit der Manipulation von Bildausschnitten kann man bestimmte Aussagen nahelegen. Da muss man jetzt nicht immer den Deepfake gleich haben. Also das ist eine ganz, ganz zentrale, wichtige Medienkompetenz, die wir uns alle besser auf die Fahne schreiben müssen.
Ich brauche einmal noch die Philosophin in der Runde, Frau Simon. Wir leben ja mit ganz viel Herausforderungen, mit Krieg, Inflation, Transformation, Klimawandel. Wir erleben auch gerade eine einigermaßen politisch aufgeladene Debatte. Und dann denkt man, das jetzt auch noch mit der künstlichen Intelligenz, neben all den anderen Herausforderungen, wie groß ist die KI mit sich bringt und wie frontal müssen wir das angehen zeitnah?
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, wie ich die Gefahr einschätzen würde im Vergleich zu anderen. Ich glaube immer noch, dass die größte Gefahr, vor der wir gerade stehen, die Klimakrise ist und dass das, glaube ich, nochmal von der Verhältnis, weil jetzt im Moment ja sehr viel gleichgesetzt wird. Ne? Und ich glaube, dass man da einfach auch nochmal klar sagen muss, dass wir da unterschiedliche Gefahren haben. Ich bin da so ein bisschen auch, genau wie die anderen beiden Teilnehmerinnen heute Abend, der Überzeugung, dass es vor allen Dingen auch darum gehen wird, verantwortliches Handeln, und es geht darum, was Menschen tun mit Technologien, dass wir darüber reden müssen und weniger über das, was die Technologie selber tut. Das tut die nämlich in den meisten Fällen nichts. Darüber müssen wir reden. Da habe ich Sorge, das sage ich ganz ehrlich. Es gibt aber andere Bereiche, da habe ich größere Sorgen.
Ich danke für dieses Schlusswort. Danke an die Runde hier im Studio und allen, die von draußen angerufen und geschrieben haben. Unsere Redezeit heute hatte die Überschrift Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. Und die Gäste waren Professor Dr. Wiebke Losen vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut Hamburg. Und gerade gehört Professor Dr. Judith Simon, Mitglied im Deutschen Ethikrat und Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg. Und Dr. Steffen Brandt, der KI-Experte und Informatiker in der Runde, der am Wissenschaftszentrum Open Campus Schleswig-Holstein oder SH in Kiel forscht. Morgen starten wir eine neue Redezeit mit diesem Thema: Leere Regale, verzweifelte Patienten, was hilft gegen den Medikamentenmangel? Noch ist das die Überschrift. Wir können ja noch mal den Chatbot fragen, ob er auch noch eine andere Idee hat. Birgit Langhammer begrüßt Sie dann hier im Studio. Ab 21 Uhr geht's los. Und bis dahin verabschiedet sich das Team, das diese Sendung zum Hören, zum Klingen und zum Sehen gemacht hat. Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Abend. Kommen Sie gut rein in diese nächsten nächtlichen Stunden. Ich bin Nina Zimmermann. Auf bald.